Am Ende ist es immer wieder dieses Buzzword Mut, was da noch aufkommt, was ja manche Unternehmen auch als Wert auf ihrer Website haben. So, wir müssen mutig sein, mutig in die Zukunft schauen. Und Mut ist jetzt nicht das Gegenteil von Angst. Nee, im Gegenteil. Mut ist Handeln trotz Angst.
Bridging Perspectives, der Coaching Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
Als Autor und Keynote-Speaker hat er sich in den Bereichen Future Skills, Change Management und Innovation einen Namen gemacht. Getreu seinem Motto Stand Up, Skill Up motiviert er Menschen zum lebenslangen Lernen und zur persönlichen Entwicklung. Abseits seiner beruflichen Pfade lässt er sich am liebsten in den Bergen Bayerns zu unserer beruflichen Zukunft inspirieren. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Dennis Fischer.
Hallo Ralf, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dich hier heute zu sehen und zu hören. Du stehst ja für das Thema Future Skills. Du hast dazu auch ein sehr schönes Buch veröffentlicht. Future Skills sind natürlich jetzt aktuell mehr denn je gefragt im Zeichen von KI, Automatisierung, datengetriebenen Entscheidungen immer stärker. Wenn du das, dein Konzept der Future Skills so ein bisschen beschreiben würdest, was steht für dich dahinter?
Also ich habe, genau, mein Buch heißt Future Work Skills und wie komme ich auf den Titel? Ich habe ja vor 4, 5 Jahren, 2020, 2019 angefangen, zu dem Thema zu recherchieren. Da gab es noch kaum Lektüre, da gab es ein paar Studien und irgendwie hat mich das nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich eben geguckt, was es schon gibt und was sich so entwickelt. Und das war aber alles nur eben im Bereich der Lehre, im Bereich der Bildung. Und auch wenn man heute schaut, diese ganze Future Skills Thematik wird vor allem so im Bereich der Hochschulen diskutiert. Da gibt es jetzt die Future Skills Alliance und der Stifterverband ist da sehr aktiv und so. Aber es ist halt wenig auf den beruflichen Kontext gemünzt. Und deswegen habe ich bewusst dieses Future Work Skills gewählt, weil ich eben ja untersuche, immer noch auf der Suche bin und da, glaube ich, so ein paar Sachen schon entdeckt habe. Wie können wir diese wichtigsten Skills auch im Unternehmen trainieren? Und was habe ich gemacht? Ich habe eben ganz, ganz viele Studien angeschaut. Es gibt so eine schöne Metastudie von der Uni Cambridge. Die haben insgesamt 341 Future Skills identifiziert und daraus so eine Wortwolke gemacht. Also man sieht, das ist ein völlig inflationär verwendeter Begriff. Aber wenn man diese Wortwolke sich eben anschaut, dann sind so ein paar Dinge, die in der Mitte fett gedruckt sind. Und das sind eben unter anderem diese 9, die ich dann ausgewählt habe für mein Buch. Also Dinge wie Empathie, Resilienz, Kreativität, komplexe Probleme lösen. Alles keine Raketenwissenschaft, alles Dinge, wo man sagt, ja, das ist jetzt nichts Neues. Nee, im Gegenteil, das sind alles Skills, die wir schon seit Jahrtausenden, wahrscheinlich schon seit Jahrzehntausenden, so wie Empathie und Storytelling und so weiter. Das sind ja Dinge, die die Menschheit schon lange beherrscht, die wir aber leider in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen vergessen haben und vernachlässigt haben. Und die versuche ich jetzt eben wieder stärker herauszustellen und in die Unternehmen zu bringen. Also ich kümmere mich weniger jetzt um Schulen, Hochschulen, was ich auch gerne tun würde, aber bin im Moment mehr im Unternehmenskontext unterwegs.
Ja. Du hattest ja schon mal die ersten Skills genannt. Vielleicht bevor wir zu dem Thema Work Skills kommen. Gibt es für dich Unterschiede zwischen den Work Skills und den, weiß ich nicht, Individual- oder Private Skills?
Nee, die Skills an sich sind ähnlich. Also auch wenn jetzt man sich die Frage stellt, was müssen Studierende an der Hochschule lernen oder was sollten Kinder in der Schule lernen, das sind natürlich auch Dinge wie Empathie, wie Resilienz, wie Kreativität, wie Selbstmanagement und so weiter. Die Frage ist eher die Herangehensweise. Wie bringe ich das den Leuten bei? Weil natürlich habe ich im Studium viel mehr Zeit, vielleicht mich mit einer komplexen Frage zu beschäftigen, da einen Paper dazu zu schreiben und so weiter. Wenn ich in ein Unternehmen komme und sage denen, ja, jetzt lest ihr mal die 5 Bücher und dann schreibt ihr mal irgendwie 2 Monate Paper, dann zeigen die mir einen Vogel natürlich. Also die Skills unterscheiden sich gar nicht groß, sondern es ist eher die Herangehensweise, wie bringe ich das den Leuten bei, wie kann man die Skills auch trainieren so im Alltag.
Okay, das heißt sozusagen, mal grob gesprochen, ohne auf die Skills einzugehen, du hast ja selbst auch eine 2-jährige Tochter, glaube ich, ne? Genau. Also sozusagen das, was man seinen Kindern schon beibringen kann, egal in welchem Alter, ob jetzt 2 oder ob jetzt 20 und dann im Studium oder so am Anfang der Berufskarriere sind. Die Skills sind mehr oder weniger schon irgendwie die gleiche. Es ist aber die Frage der Herangehensweise, wie man sie verwendet in der Firma oder genau, wie man sie lernt und trainiert und weiterentwickelt in der
genau. Firma. Und natürlich trainiere ich mit einer 4-jährigen oder einem 5-jährigen Kind. Na klar. Dann ganz anders als mit jemandem, der studiert oder der im Unternehmen arbeitet. Aber die Skills sind für mich die gleichen und da muss man vielleicht so ein bisschen unterscheiden. Ich habe mich jetzt speziell so auf diese ganzen Soft Skills oder Human Skills, wie auch immer man sie nennen möchte, fokussiert. Also eher die ein bisschen weicheren Faktoren. die meiner Meinung nach gar nicht so weich sind, aber die in der Vergangenheit immer so genannt wurden. Und dazu gibt es aber natürlich auch technische Skills, sei es der Umgang mit KI, sei es der Umgang mit digitalen Medien generell, mit Smartphones, mit Social Media etc. Also das sind für mich so die beiden größten Bereiche, wo ich auch bei meiner Tochter, im Moment ist noch alles entspannt, aber ich glaube, so in 2-3 Jahren werde ich dann schon gucken, hey, wo kann ich sie da irgendwie unterstützen, wo kann ich sie da vielleicht schon mal so im Kleinen fördern. Ja.
Absolut. Von den neuen Skills, die du ja auch so ein bisschen schon angehört hast, kann man das in Gruppen fassen oder ist das sozusagen, sind die bewusst schon die Clusterung aus den 341?
Ja, genau. Das sind im Prinzip schon die Überschriften und die sind ja auch erstmal sehr generisch, wenn man sagt, ja, was ist kommunikative Kompetenz ist eins. Ja, was heißt das? Heißt das zwischenmenschliche Kommunikation, wie wir beide jetzt reden? Heißt das irgendwie vor Gruppen sprechen? Heißt das auch digital menschliche Interaktionen? Wie spreche ich mit Maschinen? Wie sprechen Maschinen mit mir? Wie sprechen vielleicht Maschinen nur untereinander etc.? Also da fällt ja ganz, ganz viel drunter. Deswegen sind das, würde ich sagen, schon diese neuen Cluster. Und die habe ich dann nochmal unterteilt eben in zum Beispiel bei Empathie. Gibt es da natürlich soziale Empathie, kognitive Empathie, emotionale Empathie. Also da kann man dann nochmal tiefer reingehen, wenn man will.
Ja, okay, da genau. Können wir gleich nochmal so ein bisschen reingucken. Das finde ich sehr, sehr, da freue ich mich sehr. Wenn ich so die Skills so mehr anschaue, dann sind das ja, das hast du ja eben auch schon gesagt, ja Skills, die sind ja nicht neu, ne? Also lebenslanges Lernen, darüber reden wir schon sehr, sehr lange. Oder Empathie, wie du es gesagt hast, ist ja auch ein Begriff, der das hat ja, sagen wir mal, Zusammenarbeit, Zusammenleben schon immer ganz viel Bedeutung gehabt. Und der es konnte, hat die Vorteile gehabt gegenüber vielleicht den, der dann noch vielleicht kleine Defizite hatte. Wenn du sagst, das sind die Skills der Zukunft, wo unterscheiden die sich denn vielleicht im Vergleich zu vor 10 oder 20 Jahren?
Ja. Also vielleicht erzähl kurz, woher komme ich eigentlich, warum beschäftige ich mich damit? Ich habe schon immer gerne so Business-Ratgeber gelesen, ja, so über Selbstmanagement, über Ziele setzen, über Visionen und so weiter. Die meisten sind bekannt, über Netzwerken. Naja, und dann habe ich irgendwann so eine Phase entwickelt, so vor 10-11 Jahren, wo ich gesagt habe, hey, jetzt mache ich das mal ein bisschen exzessiver und habe dann jede Woche so ein Buch gelesen, habe versucht, Dinge daraus umzusetzen. Also da gab es noch keinen Blinkist oder Get Abstract. Das ist gerade erst so aufgekommen.
Ist ja selbst gemacht.
Ja, genau. Ich war quasi so ein menschliches Blinkist. So. Ja, hatte cool. Dann auch ein Newsletter, habe jede Woche irgendwie Buchtipps verschickt und so weiter und habe natürlich da versucht, mich so ein bisschen krampfhaft selbst zu optimieren. Fand das erst ganz cool, dann fand ich es irgendwann nicht mehr so cool. Dann habe ich auch gemerkt, okay, das stößt jetzt echt an seine Grenzen und da komme ich auch nicht weiter. Ja. Also ich habe quasi versucht, irgendwie mit Maschinen, mit Computern und so weiter mitzuhalten. Und ich glaube, so ging es vielen in den letzten Jahrzehnten, dass wir irgendwie so das Gefühl hatten, hey, da kommt jetzt was auf, Computer, Roboter etc. Von KI war ja noch keine Rede. Aber irgendwie müssen wir da als Menschen ja einfach noch strukturierter werden, noch disziplinierter, noch fokussierter, müssen noch mehr intelligenter werden. Über Intelligenz und die Definition können wir auch nochmal sprechen. Aber irgendwie haben wir versucht, da mit den Maschinen mitzuhalten und dann irgendwann festgestellt, hey, es bringt nichts. Ja. Die hängen uns in vielen Dingen ab. Das merken wir jetzt auch gerade wieder, dass wir einfach in vielen Bereichen gar nicht mithalten können und das auch meiner Meinung nach eben gar nicht mehr versuchen sollten. Und dann habe ich irgendwann so ein kleines Erweckungserlebnis fast gehabt. Ich saß auf dem Hometrainer, habe nebenbei noch irgendwie eine WhatsApp geschrieben und ein Hörbuch in 2,4-facher Geschwindigkeit gehört, weil ich mir das so antrainiert hatte. Und dann dachte ich, ey, irgendwas läuft hier falsch. Wie heißt denn eigentlich nochmal das Hörbuch, was du gerade hörst? Und dann bin ich reingegangen in die App und habe gesehen, es heißt Nichtstun. Ein Buch von Jenny Odell. Und habe gemerkt, okay, das, was ich die letzten Jahre praktiziert habe, war genau das Gegenteil von Nichtstun. Und vielleicht ist ja Nichtstun ein wichtiger Skill. Und so bin ich dann irgendwie auf die Suche gegangen und habe mich da Stück für Stück reingearbeitet, mit vielen meiner Kunden gesprochen, mit Wissenschaftlerinnen gesprochen und so weiter. Also von daher, ja, glaube ich, dass wir Menschen eben immer mehr versucht haben, uns da selbst zu optimieren. Den Trend gibt es immer noch von Melatonin-Spray am Abend und irgendwelchen Morgenroutinen. Aber ich glaube, wir sollten da wieder Stück für Stück von wegkommen und eher eben gucken, okay, wo können wir unsere menschlichen Fähigkeiten da stärken, unsere MI, und nicht nur auf die KI schauen.
Ja, das finde ich gut. Es gibt ja gerade so im Internet die kleine Challenge, ich glaube, so Spotting heißt das. Du suchst dir einen Punkt und versuchst dann 1,5 Stunden nur auf diesen Punkt oder eine lange Zeit auf diesen Punkt zu gucken. Und wenn du mit den Leuten sprichst, dann fällt denen das extrem schwer. Ich such dir in deinem Raum irgendwie ein Schlüsselloch oder eine Steckdose oder irgendwas und guck da drauf und gehen nicht auf irgendwas anderes. Ja?
Ja.
Und mit denen du sprichst, und je unausgeglichener sie sind, je weniger können sie das lange machen, werden immer wahnsinnig. Darf ich aufs Handy gucken, was ist da passiert? Dann die Reizüberflutung rechts und links wird immer mehr und man kommt gar nicht mehr auf dieses, mal in Ruhe zu verarbeiten und wirklich zu überlegen, was ich eigentlich brauche oder nicht. Was spricht ja so ein bisschen für dein Aha-Erlebnis auch.
Genau, ne? Ja. Da gibt es auch ein gutes Buch. Ich weiß gar nicht, ob die Übung auch da drin war, die du gerade beschrieben hast, aber das Buch heißt How to Break Up with Your Phone. Also wie man mit seinem Handy Schluss macht, so ein 30-Tage-Challenge. Und ich glaube, ich bin bis Tag 28 gekommen, immerhin.
Ja, cool.
Dann habe ich irgendwann aufgegeben, aber das ist ganz, ganz erhellend und ganz interessant, da so ein paar Übungen aus diesem Buch zu machen.
Genau, wir wollen aber gleich über kleine Hacks gleich auch ein bisschen sprechen. Alles überlagert, finde ich, überlagert jetzt vorletztes Jahr hat es angefangen, das Thema KI und die Dimension von KI, egal für welche Unternehmensgröße, im Sinne von Effizienzsteigerung für einen selbst bis hin zur Prozessautomatisierung und wirklich Diskussion, wo schaffe ich im Prinzip über Bots ganze Rollen und ganze Stellen ab. Die nimmt ja eigentlich an Fahrt auf. Aus dieser Anfangseuphorie versucht man jetzt so langsam etwas stärker wirklich eine Handlungsanweisung zu gehen. Und da passiert unheimlich viel. Auch für kleinste Unternehmen, da muss ich kein DAX-Unternehmen sein, um dort voranzuschreiten, sondern das kann ich sozusagen auch als 5 Mitarbeitenden Unternehmen genauso schon anfangen. Wenn man jetzt so ein bisschen guckt und sagt, okay, auf der KI-Seite habe ich Möglichkeiten, Dinge zu verbessern. Ich kann mir quasi für gewisse Rollen Bots bauen. Dann kann ich ja schon anfangen, im Prinzip mir jede Stelle, die ich habe, jede Rolle im Unternehmen zu überprüfen, welche Skills werden gebraucht, welche automatisiere, welche bleibt doch bei mir. Das führt ja dazu, dass man bis zu 70% von vielen Aufgaben einsparen kann oder automatisieren kann in den nächsten Jahren.
Ja.
Was macht dann der Mensch und welche Skills brauchen wir, um da sozusagen dann in dem Gesamtsystem Wert zu schöpfen?
Ja. Also erstmal bin ich da sehr optimistisch und vertrete auch in meinen Vorträgen immer die These, dass wir uns keine Sorge machen müssen, dass wir alle arbeitslos werden. Das ist ja so das eine Szenario, bald hängen wir nur noch zu Hause rum und schauen Netflix und brauchen irgendwie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das glaube ich nicht. Wenn man sich mal so die Geschichte anschaut, schon in den 20ern, in den 40ern, findet man immer wieder so Artikel aus der New York Times und aus anderen Zeitschriften, wo groß vorne dann so ein Roboter drauf war und der hatte so einen Mann irgendwie am Hemd gepackt und schleudert den irgendwie durch die Gegend. Also ich glaube nicht, dass die Maschinen uns da die Arbeit wegnehmen werden. In der Vergangenheit ist genau das Gegenteil passiert, es sind eher wieder neue Stellen entstanden. Und während irgendwie Excel, ich glaube, 1 Million Buchhalter und Buchhalterinnen in Amerika überflüssig gemacht hat, sind halt jetzt Data Scientists und andere Berufsgruppen hochgekommen. Also deswegen brauchen wir uns da, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Aber klar, es wird sich extrem verändern. Gerade, da hast du ja, glaube ich, auch mit Tristan Horks in der Folge schon so ein bisschen drüber gesprochen. Da habe ich auch mal reingehört in dem Podcast. Gerade so redundante Aufgaben, repetitive Tätigkeiten, wie sie im Controlling, in der Buchhaltung, aber auch vielleicht in der Personalabrechnung und so weiter immer wieder vorkommen, die werden ersetzt. Und zwar nicht in 10 Jahren, sondern wahrscheinlich in 1 bis 2 Jahren kann die KI ganz easy übernehmen. Und dann ist eben die Frage, ja, was entstehen für neue Tätigkeiten für diese Menschen? Wo können die vielleicht, dann kommen die ganzen Buzzwords jetzt, sich upskillen, reskillen, also entweder in ihrem Bereich weiter wachsen oder vielleicht auch irgendwo in einen anderen Bereich wechseln, sich da weiterbilden. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Baustein auch für die Unternehmen, dass sie viel mehr Fokus auf dieses Thema Weiterbildung legen, was immer noch sehr stiefmütterlich behandelt wird, wo man jetzt ja auch gelesen hat in den letzten Monaten, wie viele Stellen bei SAP und bei anderen Unternehmen gestrichen werden, weil es anscheinend immer noch günstiger ist, teilweise die Leute erstmal auf die Straße zu setzen und gleichzeitig wieder neue einzustellen, als sie irgendwo an die Hand zu nehmen und eben zu sagen, hey, wo stehst du heute? Wo steht das Unternehmen hoffentlich in 5 Jahren? So, wie sieht dann unser Geschäftsmodell aus? Welche Skills brauchen wir in 5 Jahren und wie können wir dich da irgendwie hinentwickeln? Also ich glaube, da gibt es extrem viel zu tun. Ganzer, was ja auch eure Zielgruppe ist, ganze Personalentwicklung muss meiner Meinung nach viel stärker ausgebaut werden, viel mehr Gewicht in den Unternehmen bekommen, um da einfach die Leute mitzunehmen auf die Reise. Weil ja, SAP und große Konzerne, die können sich das leisten, aber ich bin auch viel auf dem Land. Letztens war ich in Gießen eben, gar nicht so weit weg von euch, mitten auf dem Dorf. Und die sagen auch, ja, sie finden keine Leute. Selbst wenn sie jetzt 20 Leute irgendwo auf die Straße setzen und 20 neue suchen, die finden keine 20 neuen Leute. Also die müssen die Leute irgendwo mitnehmen auf diesem Weg. Und das ist halt die Frage, ja, wie kann das gelingen? Wie kann man da auch die bestehende Mannschaft irgendwie mit in die Zukunft benehmen?
Ich glaube, dass man vielleicht bei Großunternehmen sich überlegen kann, ob es in gewissen Bereichen noch neue Fähigkeiten braucht und zu sagen, also das stelle ich nochmal zusätzlich ein. Aber schlussendlich ist das ganze Thema datengetriebene Unternehmensentwicklung, Führung, Entscheidungsfindung plus KI vor dem Hintergrund Produktivität und Automatisierung, was ja auch ein Teil von Produktivität natürlich ist, natürlich etwas, was ein Mindset ist, das im Gesamtunternehmen ist. Also ich wüsste jetzt gar nicht, es macht ja nicht Sinn, dass ich zwei Leute rausnehme und zwei neue einstelle, sondern eigentlich muss ich doch dazu sorgen, also mein Verständnis, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, dass es, wenn es alle Bereiche betrifft, ich ja eigentlich irgendwie so eine Grundlogik aufbauen muss in einem Unternehmen, in jedem Unternehmen zu sagen, hier, wir müssen alle in jedem Prozess überprüfen und überlegen, wie gehen wir nach vorne und was machen wir jetzt damit? Also das ist ja eine Mindset-Frage, erstmal grundsätzlich, sonst dann kann ich ja alle rausnehmen. Und dann muss ich überlegen, wer ist offener, wer ist weniger offen und wie gehe ich eigentlich damit um, damit die Bereitschaft da ist, das zu entwickeln, weil es gibt ja auch keine fertigen Produkte, sondern die Produkte und die Anwendung entwickelst du ja jedes und da kannst du gewisse Dinge gleich machen, aber vieles musst du ja auch für dich individuell entwickeln.
Ja. Deswegen ist ja auch diese Skill-Frage, ich tue mir immer schwer damit dann zu sagen, hey, in eurer Abteilung, keine Ahnung, im Vertrieb von Elektromotoren braucht ihr in 5 Jahren die und die Skills. Wer weiß, ja, wer weiß, was in 5 Jahren ist, wie die Welt dann aussieht, was die KI bis dahin kann. Also ich würde es wirklich immer sehr kleinteilig sehen, pro Team, vielleicht sogar pro Person zu sagen, hey, was sind deine Stärken? Also auch da bin ich eher so der stärkenorientierte Ansatz, den ich da vertrete, dass ich sage, hey, guck dir mal die wichtigsten Future Skills an, nimm meine neuen, nimm vielleicht noch 1-2 andere Modelle dazu und schau, wo bist du schon stark, was kannst du schon gut, ist es komplexe Probleme lösen, ist es eher Kreativität und dann guck, wo kannst du das noch weiter ausbauen, wo kannst du das vertiefen, über interne Weiterbildung, externe Weiterbildung, über deine tägliche Arbeit, dass wir eben schauen, ja, was haben die Menschen für Stärken, wo können wir sie da mitnehmen und nicht, ja, zu gucken, wo müssen wir sie krampfhaft irgendwo hin entwickeln, weil dann verlieren wir sie wahrscheinlich in den nächsten Jahren.
Das heißt sozusagen, wenn wir mal von den 341 oder 9 ausgehen und sagen, okay, KI hat eine zukünftige, sagen wir mal Daten und KI, ich sag's mal bewusst, hat eine große Bedeutung, egal ob es im Einkauf ist, ob es im Vertrieb oder du hast Finanzen vorhin mal genannt gehabt, Was sind so die 3 wichtigsten Skills, die man dann eigentlich, sagen wir mal, die wir brauchen, die wir trainieren müssen, die wir entwickeln müssen?
Ja, also hängt wieder ganz vom Thema ab. Nehmen wir mal Finanzen kurz. Da ist es sicherlich im Moment sowas wie Storytelling, ja, wie Geschichten erzählen. Auch ein Skill, den wir irgendwie vor tausenden Jahren schon am Lagerfeuer praktiziert haben und jetzt auf einmal Bücher über Storytelling und so durch die Decke gehen, weil wir merken, ach stimmt, ja, die Daten analysieren, das kann die KI uns die Excel-Tabellen ausspucken auch, die Präsentationen basteln jetzt auch. Ja, was mache ich dann eigentlich? Ja, ich muss die Daten verkaufen, ich muss Geschichten erzählen, ich muss sie den Leuten irgendwie näher bringen. Im Vertrieb sicherlich ist es noch viel mehr das Thema Kommunikation, ja, Bedarfsabfrage, auch alles, was die letzten Jahre gute Vertriebler auch schon gemacht haben, aber halt noch viel stärker zu analysieren, wo kann man dem Kunden wirklich helfen? Aktives Zuhören praktizieren nach Carl Rogers, wo kann man nicht nur oberflächlich kurz hinhören, sondern wirklich den Leuten das Gefühl geben, hey, ich höre dir zu und wenn du bei mir kaufst, dann kaufst du nicht nur unser Produkt, sondern dann bin ich auch die nächsten Jahre für dich da, weil ich weiß, was du brauchst und wie du tickst etc. Also genau, Storytelling, aktives Zuhören, aber auch natürlich eine Form der Kreativität. Wenn wir uns jetzt darüber aufregen, dass die KI irgendwie schon Ideen generiert, dass ich mit dem Miro, mit diesem Whiteboard-Tool schon Ideen erzeugen kann, die gleich auf Post-its landen, ja, dann sind das nette Ideen. Ich habe es auch alles schon ausprobiert in meinen Trainings, aber am Ende kommen bisher die besseren und kreativeren Ideen dann doch noch von Menschen. Also wo können wir auch da dieses Spielerische, diese Kreativität wieder fördern und mehr in den Alltag integrieren?
Ja. Der Deutsche ist ja jetzt nicht so per se für Offenheit bekannt. Das sind ja andere Nationen eher ein bisschen weiter vorne. Aber wir brauchen ja, um KI sinnvoll nutzen zu können, kritisch reflektiert, aber sinnvoll nutzen zu können, mit Sicherheit sowas wie ein offenen Mindset. Wenn ich in deine Kategorien gucke, hat es wahrscheinlich was mit lebenslanges Lernen zu tun. Hat vielleicht auch was mit unternehmerisches Denken, weil das hat ja per se auch eine Offenheit und Chancen, in Chancen denken und nicht in, in Risiken vermeiden zu tun. Sind das so Kriterien, wo du sagen würdest, das ist vor dem Hintergrund von KI allgemein besonders wichtig, oder gibt es für dich andere Kriterien?
Nee, das ist schon, am Ende ist es immer wieder dieses Buzzword Mut, was da noch aufkommt, ja. Was ich auch ganz viel höre, was ja manche Unternehmen auch als Wert auf ihrer Website haben, so wir müssen mutig sein, mutig in die Zukunft schauen. Und was ich ganz gerne mache, auch wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, ist erstmal vom Gegenteil kommen, nämlich über ihre Ängste sprechen. Also zu fragen, hey, Mut ist schön, aber wovor habt ihr denn Angst? Was beschäftigt euch denn gerade? Was fürchtet ihr? Und sich dann darüber langsam anzunähern und am Ende zu sagen, ja, Mut ist jetzt nicht das Gegenteil von Angst, so entweder wir sind mutig oder wir sind ängstlich. Nee, im Gegenteil. Mut ist Handeln trotz Angst, also etwas zu machen im Bewusstsein, hey, ja, das kann mich vielleicht meinen Arbeitsplatz kosten, wenn ich da jetzt meinen eigenen Job automatisiere, aber vielleicht mache ich es dann wie so ein Amerikaner, der mal vor 3-4 Jahren schon viral gegangen ist, der während Corona seinen kompletten Job digitalisiert und automatisiert hat, es niemandem erzählt hat im Unternehmen und am Ende hat er seine $90,000 Jahresgehalt weiterbekommen und hat irgendwie noch 10 Minuten am Tag gearbeitet. Also das ist so das Mindset, was wir brauchen im Prinzip. Ja, wo können wir uns selbst abschaffen? Und ich weiß, dass das extrem schwer umzusetzen ist, dass mir das auch nicht immer gelingt. Aber meiner Meinung nach ist das die Idee dahinter, zu sagen, hey, wo können wir uns automatisieren? Wo können wir bewusst faul sein? Also auch, ist jetzt keiner meiner neuen Skills, aber dieses Thema Faulheit finde ich extrem spannend. Ich kenne ganz viele Entwickler, mit denen ich auch mal zusammenarbeiten durfte, die mir gesagt haben, ja, ich bin eigentlich nur ITler geworden, weil ich stinkfaul bin, so, weil ich immer Wege gesucht habe, mir das Leben zu erleichtern, Prozesse zu automatisieren. Und ich glaube, wenn wir das, so diese Ideen irgendwo immer wieder mantraartig wiederholen, in die Köpfe reinbringen und den Leuten eher die Vorteile zeigen als die Nachteile, dann kann das gelingen. Und was ich da halt wirklich gerade beim Thema KI im Moment am wichtigsten finde, ist so dieser spielerische Ansatz. Ja, die einen sagen, KI wird uns alle Jobs wegnehmen, die anderen sagen, KI ist eine Blase, die platzt jetzt bald und wird gar nichts verändern. Und ich bin, glaube ich, irgendwo dazwischen und sage halt, hey, jede große technologische Revolution war erstmal ein Spielzeug, bevor sie dann irgendwann zum Werkzeug wurde. Also ich weiß noch, wie ich in den 90ern meinen ersten Computer dann irgendwie, oder mein Vater hatte den ersten Computer, ich habe dann damit rumgespielt, dann im Internet irgendwelche Moorhühner erschossen und mit ICQ gechattet und so. Also das war ja alles aus heutiger Sicht einfach nur Spielerei. Und genauso ist es halt jetzt wieder, gerade wenn ich meinen eigenen GPTs baue, die mir irgendwie meine Einkaufsliste dann schreiben, schon vorsortiert in der richtigen Reihenfolge, wie ich durch den Supermarkt gehe. Ja, das braucht man jetzt nicht zum Überleben, aber es macht irgendwie Spaß, es ist lustig und da dieses Spielerische da reinzubringen, das ist so mir extrem wichtig.
Nee, das Spielerische, also ich sehe es ähnlich wie du, dass dadurch, es gibt ja keine Anleitung, es gibt auch nichts, wo man sagt, okay, in deinem Unternehmen machst du es so oder so, sondern du musst es ja für jeden Bereich lernen. Ja, und das ist im Vertrieb vielleicht was anderes, indem du vielleicht früher, was weiß ich, so eine Art Fragebogen hattest zur Vorbereitung auf den Kunden, den hast du eine Struktur gehabt, hast das recherchiert. Mittlerweile bist du in der Lage, wie du es gesagt hast, mit ChatGPT-Bot ist hier so zu bauen, dass du oben nur das Unternehmen eingibst und dann kommen unten Umsätze, Mitarbeiter, größere Herausforderungen, Wettbewerber raus. Das ist ja etwas, was es ja vorher so gar nicht gab, aber was einfach mal zeigt, wie viel Zeit ich sparen kann, wie viel schneller ich werden kann. Und diese Art, das sich mal überhaupt klar zu machen, was alles möglich ist, da finde ich dann die spielerischen Ideen zu sagen, was mache ich denn zu Hause? Was sind die Ideen, was ich am Wochenende mit der Familie mache? Oder wie kaufe ich ein? Und wenn ich im Supermarkt A bin, dann ist Obst vorne und im B ist Obst hinten. Ist ja dieser spielerische Ansatz, der die Sache einfach total charmant macht. Aber das bedeutet einfach eine große Offenheit und Bereitschaft der Mitarbeitenden, das zu machen. Und natürlich bedeutet es aber auch fürs Unternehmen, den Mitarbeitenden irgendwie genug Freiheit zu geben, das auszuprobieren. Und also einmal reine Zeit und dann aber auch auffordern, versucht es mal und schaut, was eigentlich möglich ist.
Ja, genau. Und dafür brauchen wir wirklich intern Botschafter, ob sie jetzt KI-Botschafter heißen oder Botschafter für lebenslanges Lernen oder wie auch immer. Also, dass man wirklich im Unternehmen dann so Role Models hat, weil das eine ist natürlich das Wollen, aber das andere ist auch das Wissen und das Können. Und da halt irgendwo Menschen im Unternehmen zu haben, die das vorleben, vielleicht auch wieder, ja, aus der Personalentwicklung, die dort starten und sagen, ich mache einfach mal ein Newsletter, ich schicke einmal die Woche oder einmal im Monat irgendwie einen schönen Prompt rum oder ich schicke irgendwie einen spannenden Podcast rum, den ich empfehlen kann oder irgendeinen Tastatur-Shortcut oder was auch immer es ist. Also so ein bisschen ja, die Teams im Unternehmen dafür zu begeistern, auch sowas mal auszuprobieren und zu sehen, ach guck mal, die, weiß ich nicht, Anna aus Personalbereich, die hat das und das ausprobiert und das hat ganz gut geklappt, dann traue ich mich da auch mal. Also ja, da würde ich mir manchmal wünschen, dass da noch die Leute sich auch mehr trauen und nicht sagen, ah ja, ich habe noch was gemacht, aber ja, das ist ja für die anderen bestimmt nicht interessant. Ja, doch, ja, also manche sind da sicherlich schon 3 Schritte weiter, aber in ganz, ganz vielen Unternehmen, wo ich so als Trainer im Moment auch unterwegs bin, die haben sich noch nie damit beschäftigt. Da kam jetzt in einem ein konkretes Beispiel, die haben eine Umfrage rumgeschickt an die verschiedenen Abteilungen, wo KI für sie relevant sein könnte. Die sollten sich da selbst so ein bisschen einschätzen, sollten qualitatives Feedback geben. Die meinten, 50-60% haben gar nicht geantwortet, weil die gar nicht wüssten, ja, wo soll das für mich relevant sein? Keine Ahnung, so, die haben überhaupt keinen Anwendungsfall gesehen und bevor sie dann irgendeinen Quatsch schreiben und sich da in ihrer Sicht blamieren, haben sie lieber gar nichts geantwortet und das ist halt schade.
Das ist schade, ist nett ausgedrückt, also es ist ja in einer gewissen Form, glaube ich, schon bis zu unternehmensgefährdend. Ja. Weil es wird immer irgendwo einen in deinem Umfeld geben, einen Wettbewerber, der die Chance erfasst. Und du wirst das große, glaube ich, Wettbewerbsvorteilssprünge erreichen können, wenn du dich damit auseinandersetzt, weil es lange dauert und weil die Entwicklungsgeschwindigkeit der KI auch so extrem schnell ist. Und deswegen glaube ich, dass es schon so eine Mindset-Frage ist. Du hast so einen Future-Skill, der nennt sich kritisches Denken. Und ich glaube, der ist natürlich auch in dem Zusammenhang auch sehr wertvoll, weil man muss bei aller Liebe, glaube ich, zu jeder KI-Ergebnis, zu jedem Prozess, zu jedem, was man so findet, auch immer noch mal kritisch hinterfragen. Stimmen die Zusammenhänge? Passt das eigentlich? Ist das richtig? Weil teilweise ja bei demselben Fragestellung, ein bisschen anders formuliert, vollkommen andere Ergebnisse rauskommen und manchmal steht einfach auch nur Quatsch drin. Ne?
Ja, total. Also das ist für mich einer der wichtigsten Skills, der hat aber leider in der Schule überhaupt nicht gelehrt wird. Im Gegenteil, der wird uns eher ausgetrieben. Also ich hatte jetzt gerade so ein Beispiel von einem Kollegen von mir, der war so ein Bild abgebildet, 4 Hände, haben 5 Finger gezeigt und dann hat der Schüler oder die Schülerin rechts daneben geschrieben, 5 mal 4 ist gleich 20. Dann hat die Lehrerin so irgendwie durchgestrichen, hat geschrieben, falsch, weil es sind ja 4 Hände, also 4 mal 5 ist gleich 20. Wo du so denkst, ja, aber wie soll das Kind da
das kritisches Denken lernen?
Also völlig, völlig unterirdisch und genau da, ja, wenn wir so auf die Bildung kommen, mag ich diesen Montessori-Ansatz so. Ich habe auch immer so dieses Bild mit dabei in der Präsentation, wo Jeff Bezos drauf ist, wo die Google-Gründer drauf sind, Sergey und Larry, wo Taylor Swift drauf ist, Beyoncé, noch einige andere und fragt dann mal, was haben die alle gemeinsam? Und dann kommt so, ja, Milliardäre und viel Geld und viele Amerikaner dabei. Aber eine Sache haben die alle gemeinsam, die waren auf einer Montessori-Schule tatsächlich. Ach, ja. Manche länger, manche okay. Weniger lang. Ja. Aber da haben sie eben genau das gelernt und die gibt so ein Interview in der, ich glaube, im Wall Street Journal von 2014 schon, wo die Google-Gründer eben die beiden Jungs darüber gesprochen haben, gesagt haben, ja, gerade diese Montessori-Schule hat ihnen dieses kritische Denken beigebracht, die Sachen nicht so zu akzeptieren, wie sie zu sein scheinen, sondern zu hinterfragen, vielleicht anders zu machen. Und da frage ich mich auch gerade und bin mit einigen Leuten im Gespräch so, wie können wir diese Ideen, die positiven Ideen von Maria Montessori, es gab auch einige negative, aber wie können wir die positiven irgendwie selbst in die Unternehmen reinbringen oder noch viel stärker auch in die Gesellschaft bringen? Weil ich glaube, das wird essentiell. Und man sieht es ja jetzt schon letzte Woche, diese TED-Talker, diese Videos. Als ich noch nicht den Text gelesen hatte bei LinkedIn, dachte ich echt, das sind echte Personen, die da auf der TED-Bühne stehen. Bis ich dann halt gemerkt habe, ah, okay, alles KI generiert. Aber das wird extrem zunehmen.
Also das ganze Thema fing ja irgendwo für mich gefühlt mit Fake News irgendwann an, irgendwann im vorletzten amerikanischen Wahlkampf. Das wird immer besser, ja, also das muss man ja einfach mal sagen. Also auch so Deepfakes werden immer, immer besser. Was würdest du sagen, was kann man tun? Was kann man trainieren? Wie kann man es trainieren, damit man auf solche Dinge nicht hineinfällt oder dass man solche Ergebnisse auch immer wieder nochmal hinterfragen kann?
Ja, also als erstes kam mir gerade ein Buchtipp noch in den Kopf, dieses KI 2040 heißt das, glaube ich, von Kai-Fu Lee, dem chinesischen KI Experten und da beschreibt er in einem Kapitel super schön, wie halt eben dieses Wettrüsten dann vonstatten geht bei Video-Deepfakes und wie viel Rechenleistung das auch irgendwann braucht, um dann genau die Pupillenbewegung irgendwie von einem Video zu faken und festzustellen, ah, das ist ein echter Mensch oder ist halt keiner. Also das ist ganz spannend, um mal zu sehen, so was ist eigentlich alles möglich. Und danach schaut man sich tatsächlich jedes Video immer zweimal an oder hinterfragt es kritisch. Und ja, was ich da spannend finde im Moment, ist so diese Bewegung, was ja auch OpenAI anscheinend macht, die ihre eigene KI zu trainieren, die dann die eigene KI wieder kritisch hinterfragt. Also wo können wir Ergebnisse, die irgendwo rauskommen, egal ob es Google oder irgendeine KI ist, wie können wir die vielleicht in eine andere KI wieder einspeisen und dann Perplexity fragen, hey, analysier mal das Ergebnis von ChatGPT oder von Gemini. Kann das überhaupt sein? Ist das realistisch? Und wenn nein, warum nicht? Also vieles ja, können wir ja selbst gar nicht mehr nachvollziehen, sondern lassen da vielleicht erstmal die eine KI die andere challengen, um dann im letzten Schritt, da hängt es dann, finde ich, immer so ein bisschen davon ab, schreibe ich jetzt einen LinkedIn-Beitrag, wo vielleicht auch mal ein Fehler drin sein darf oder schreibe ich halt eine Doktorarbeit oder schreibe ich ein Buch, was ich veröffentliche, ja dann würde ich mich nochmal selbst hinsetzen und wirklich die Quellen recherchieren, sämtliche Links selbst überprüfen. Also genau, und da haben wir leider auch nicht wirklich gelernt, wie liest man Studien, wie hinterfragt man die, weil nur weil es jetzt eine wissenschaftliche Studie aus Yale ist, heißt es ja auch nicht, dass die unbedingt dann valide ist. Also ja, da haben wir, glaube ich, noch viel, viel zu tun.
Das heißt, einfach, das macht man ja häufig, hat man ja schon immer häufig mal so gemacht, aber jetzt wird es vielleicht noch wichtiger, einfach nochmal so Querchecks. Kann das sein, was dort steht, was die Hypothese ist, was die Gedankenwelt ist? Ja, also, dass man da nochmal, wenn du Kinder hörst, dann kriegst du relativ schnell mit, die können ja noch nicht richtig lügen. Und deswegen weiß man ja relativ schnell, hier, da seid ihr auf dem falschen Pfad, dann kann man noch zwei, dreimal hinterfragen.
Genau, oder dieses wissenschaftliche Denken, was ja auch Forscher und Forscherinnen machen, so, mit denen ich gesprochen habe. Ich selbst bin keiner in dem Sinne, aber die sagen, hey, sie stellen die Antithese auf und versuchen dann diese Antithese zu belegen, sozusagen. Und wenn ihnen das gelingt, dann war die eigentliche Hypothese anscheinend falsch. Und wenn ihnen es nicht gelingt, dann scheint die Hypothese richtig zu sein. Also vielleicht sogar vom Gegenteil zu kommen, wenn man irgendwo was liest und versucht, das Gegenteil zu beweisen. Und wenn einem das partout nicht gelingt, mit Recherche, mit KI und so weiter, dann scheint was dran zu sein. Ja,
ja, nee, also das sozusagen im Thema kritisches Denken. Du sagst ja, du gehst in Unternehmen hinein, begleitest sie teilweise ein Stück auf dem Weg in Richtung Future Skills. Was sind denn so, wenn du jetzt so versuchst zusammenzufassen, aber so einen übergeordneten Blick auf die Fragestellungen der Unternehmen zu werfen, wo sie sagen, Dennis, kannst du uns jetzt mal ausschnittweise in dem und dem helfen? Was sind so da die größten Themen, die du momentan so erfährst?
Also das größte Thema insgesamt, würde ich sagen, ist überhaupt mal anzufangen. Also man hat dann so zwei Lager. Das eine sind so eher die Pragmatiker, die einfach mal irgendwas machen so und Hauptsache, man hat mal losgelegt, und die anderen, und das sind in Deutschland leider so die Mehrheit, sind die, die es total analytisch und strategisch angehen wollen, die dann eben genau erstmal den 5-Jahres-Plan machen, sich überlegen, wo stehen wir da, welche Skills brauchen wir da perspektivisch in 5 Jahren, die dann ganz genau runterbrechen und das aber irgendwie über ein Dreivierteljahr, Jahr, ohne mal ins Handeln zu kommen, ohne auch den Mitarbeitenden zu zeigen, wir machen da was, wir legen da los, wir nehmen euch mit auf die Reise. Und auch da wieder bin ich irgendwo so dazwischen, würde ich sagen, und versuche halt zu schauen, natürlich, klar, wo wollt ihr hin, was sind perspektivisch die Skills, die ihr braucht, aber wo könnt ihr auch einfach mal pragmatisch loslegen. Ich habe so ein wunderschönes Zitat von Ugo Sahin, von dem BioNTech-Gründer, entdeckt, der gesagt hat, Pragmatismus ist nicht das Gegenteil von Perfektionismus, sondern der Weg dorthin. Und das ist irgendwie so mein Lebensmotto geworden, weil ich dann sage, ja, bevor wir jetzt alles perfektionistisch durchplanen, lasst uns doch mal pragmatisch anfangen. Lasst uns mal eben einen internen Newsletter starten zum Thema Future Skills. Lasst uns das Thema überhaupt erstmal prominent machen. Lasst uns mal irgendwo einen Podcast starten. Lasst uns mal irgendwo kleine Learning Sessions veranstalten. Lasst uns online was anbieten, dass einfach die Leute da so ein bisschen sensibilisiert werden und dann aber auch wieder in die Eigenverantwortung kommen. Und nicht erwarten, dass eben die Führungskraft oder die Personalabteilung ihnen vorkaut, wo sie jetzt sich unbedingt weiterbilden müssen, sondern dass man ihnen schon klar macht, hey, ja, die Zeiten ändern sich, ob dein Job so noch existiert in 3-4 Jahren, ist eher mehr als zweifelhaft, also bitte leg los, hier ist unser Angebot, hier sind irgendwie unsere Möglichkeiten, was brauchst du, wie können wir dir helfen, und so den Leuten schon auch den Druck macht Und dabei unterstütze ich gerne, ja, durch Impulse, durch eben verschiedene Formate, die wir gemeinsam aufsetzen, dass wir dann sagen, okay, wie können wir einfach jetzt mal loslegen, wie können wir mal ins Handeln kommen, weil wenn wir uns in einem halben Jahr wieder zusammensetzen, sieht es schon wieder ganz anders aus. Und da vor allem mal in die Umsetzung zu kommen, ist wichtig.
Also das ist ja ein bisschen so ein MVP-Ansatz einfach auch, genau, den du so beschreibst. Also auch da ist eher ein amerikanischer Ansatz zu sagen, lass uns einfach loslegen, aber schon gezielt, aber nicht mit der Maßgabe, es muss perfekt sein, sondern lieber wir tun etwas auf dem Weg, entwickeln wir uns ja eigentlich schon weiter. Und wer weiß, was auf einmal morgen wichtig ist, von dem man heute gar nicht gedacht hat, dass es morgen wichtig ist.
Genau.
Ja. Viele der Skills gehen ja so eine Art emotionale, sagen wir mal, das ganze Thema emotionale Intelligenz hinein. Das ist ja etwas, was man sagt, das wird eine KI, das werden Daten, also Daten müssen interpretiert werden. Eine KI fängt dann an zu interpretieren, trotzdem fehlt ja auch in Richtung Kreativität etwas, zumindest sagt man das. Ne? Wenn man da so ein bisschen reinguckt in das Thema emotionale Intelligenz, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Elemente daraus?
Ja, also genau, Empathie ist ja ein Baustein. Wenn man jetzt diesen Begriff der emotionalen Intelligenz nimmt, dann sind es ja so 5 Bausteine sozusagen. Empathie ist nur einer davon. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil ich der Meinung bin, dass das extrem wichtig wird, sich eben auch in andere Menschen hineinzuversetzen. Aber wo es eigentlich anfängt, auch bei der emotionalen Intelligenz, der erste Schritt ist ja erstmal so diese Selbstwahrnehmung. Also sich selbst überhaupt mal wahrzunehmen, zu spüren, was habe ich denn da für, ja, Gefühle erstmal. Emotionen ist ja wieder so der Überbegriff aus Gefühl und dann auch eine Reaktion vielleicht, die ich auf ein Gefühl zeige. Also was geht da in mir vor? Und das zu benennen. Also ganz pragmatisch, wenn ich in meinen Workshops irgendwie frage, morgens, wie geht's euch? Dann kommt das so, ja, gut, passt schon, ausgeschlafen. Muss, habe ich letztens gehört. Keine Ahnung, was Muss für ein Gefühl ist. Aber da geht's schon los. Ja, die Leute können das gar nicht so richtig in Worte fassen. Und da gibt's echt schöne Werkzeuge, sei es so ein Mood-Meter nennt sich das. Sind, ich glaube, 56 verschiedene Adjektive, so in 4 Kategorien, wo einfach verschiedene Gefühle dargestellt sind, ob man jetzt eher energiegeladen ist und positiv motiviert, inspiriert oder eher traurig, zermürbt, festgefahren, wie auch immer. Und da mal zu schauen, hey, wo kann ich mich selbst mal ein bisschen besser wahrnehmen, ja, und mich selbst mal spüren und dann aber auch das eben in Worte zu fassen, sei es mit Hilfe von sowas oder was ich auch gerne den Leuten mitgebe als kleine Übung, ist mal die Emojis im WhatsApp oder im Smartphone ein bisschen differenzierter zu verwenden. Meistens haben wir ja irgendwie die gleichen 5 Emojis, aber ich glaube, es gibt 722 verschiedene Emojis. Also da mal so ein bisschen differenzierter drauf zu schauen, ja, wie geht's mir denn jetzt eigentlich gerade? Was will ich denn vielleicht auch für eine Botschaft übermitteln? Und damit trainiere ich dann auch automatisch wieder meine Empathie, nämlich die Fähigkeit, mir zu überlegen, ja, wie kommt es jetzt bei der anderen Person an? Wie fühlt die sich vielleicht gerade? Verwende ich da jetzt, wenn ich irgendwie nach einem langen Arbeitstag dann doch noch ein bisschen später komme, meine Freundin ist mit unserer Tochter allein zu Hause irgendwie seit einigen Stunden, schreibe ich dann so ein Zwinkersmiley und sage, ja, wird heute noch ein bisschen später? Oder sage ich halt so, ja, sorry, dauert noch eine halbe Stunde. Also damit mal anfangen, mit der Selbstwahrnehmung, die Gefühle zu benennen. Ich glaube, wenn wir das irgendwie schaffen, auch als Gesellschaft, dann würden wir schon mal einen ganz großen Schritt tun in Richtung emotionaler Intelligenz und damit auch in Richtung der Empathie.
Ist neben der Empathie, die du genannt hast, und ich glaube auch, dass das ganze Thema Empathie natürlich extrem wertvoll wird, je mehr wir als Gesellschaft auch zusammen sein wollen, weil nicht vorhandene Empathie führt sonst auch immer zu Konflikten und die Konflikte werden mal so und so ausgetragen. Das sehen wir jetzt ja momentan auch überall. Gibt es weitere eben Elemente im Bereich der emotionalen Intelligenz, wo du sagen würdest, sollten wir neben der Empathie auch mit berücksichtigen?
Ja. Genau, also was ich noch so beobachtet habe in den letzten Jahren daran anknüpfend ist, dass es halt extrem schwer ist, auch virtuell Empathie zu empfinden oder überhaupt sich in die anderen hineinzuversetzen. Wenn ich gar nicht sehe, rennt da irgendwie ein Hund im Hintergrund rum oder sind da noch 2 kleine Kinder jetzt unter deinem Schreibtisch oder so, dann weiß ich nicht genau, wie du dich gerade wirklich fühlst. Von daher ist das sicherlich auch ein Faktor, der da mit reinspielt. Ansonsten ist es schon so dieses Thema, wo kann ich auch die Emotionen eben bewusst einsetzen. Ja, also es geht ja nicht nur darum, in der emotionalen Intelligenz die Emotionen irgendwie zu spüren und zu benennen, sondern dann auch im dritten Schritt bewusst irgendwo einzusetzen, sei es zur Selbstmotivation. Also wenn ich weiß, was mich irgendwie triggert, dass ich eine Deadline brauche, um überhaupt ins Handeln zu kommen, dass ich irgendwie mich mit anderen Menschen umgeben muss, um loszulegen, dann kann ich das auch bewusst steuern. Oder Thema Belohnungsaufschub ist ja auch so ein viel diskutiertes Thema. Wie können wir eben heute als Gesellschaft ein bisschen CO2 oder viel CO2 einsparen? Wie kann ich heute Geld zur Seite legen für meine Rente etc.? Und welche Gefühle brauche ich dafür und wie kann ich die vielleicht in mir hervorrufen? Wie kann ich mich gedanklich in die Zukunft versetzen, mir vorstellen, wie ich gerne im Rentenalter mal leben würde und damit heute dann anfangen, irgendwie ein bisschen zu sparen? Also generell diese Emotionen für sich zu nutzen, nicht nur, um sich in andere hineinzuversetzen, sondern auch, um selbst irgendwie aktiv zu werden und loszulegen. So.
Ist das, ich sag mal, das Thema Resilienz dann nicht auch ein ganz wunderbarer Counterpart-Skill? Weil nämlich auch Resilienz bedeutet ja, sagen wir mal, eine gewisse Ruhe, bedeutet natürlich irgendwie auch eine gewisse Empfängnis dafür, dass ich erstmal nicht alles auf die Goldwaage lege, sondern sich erstmal so ein bisschen, ich sag bewusst auch mal ein bisschen in mehr Ruhe. Und das ist ja vielleicht auch ganz wichtig, wenn nämlich die Gegenüber vielleicht gerade nicht den besten Tag hat. Und dann wirklich mal so zu reflektieren, was passiert hier eigentlich gerade.
Ja, total. Da so diesen Keil reinzuhauen und zu sagen, hey, stopp, warum habe ich jetzt Angst vor gewissen Dingen, um darauf zurückzukommen? Warum bin ich jetzt gerade nervös? Warum bin ich jetzt gerade so euphorisch? Was ist irgendwie passiert? Also da sicherlich ist das ganze Thema Achtsamkeit, um sich erstmal zu spüren, extrem wichtig. Und dadurch wird dann wieder die Resilienz hoffentlich trainiert, indem man eben merkt, ah, guck mal, da habe ich jetzt gewisse Werkzeuge, einfach mal 5-mal durchatmen, länger ausatmen, als ich einatme, irgendwelche Dinge, die mich beruhigen, sei es Tagebuch schreiben, sei es Sport zum Ausgleich etc. Also definitiv spielt es da auch mit rein. Deswegen ist dieses Thema emotionale Intelligenz wirklich so der Kern, finde ich schon fast, wo ganz, ganz viel außenrum sich anknüpfen lässt. Ja.
Und da kann auch jeder Mitarbeitende und sozusagen auch jede Privatperson dran arbeiten, so verstehe ich dich auch. Ne? Also das hilft ja in der Firma, das hilft aber auch privat, das hilft ja auch für deine eigene Ausgeglichenheit.
Genau, also da gibt es verschiedenste Wege, um sich dem anzunähern. So ein paar Sachen habe ich ja gerade schon genannt, auch aktives Zuhören zählt da rein. Ich habe so ein Canvas noch entwickelt, ich nenne das Teampathy Canvas, also eine Mischung aus Team und Empathie, wo man einfach als Team sich auch mal vor die Wand stellen kann, dieses Canvas an die Wand klebt, dieses Plakat und da mal gewisse Dinge reflektiert eben, auch als Team sagt, hey, was sind unsere Stärken, unsere Schwächen, was sind vielleicht gewisse Triggerpunkte bei manchen und so einfach ja, das Thema ins Team reinholt, darüber spricht. Also da kann man ganz, ganz viel machen, sowohl auf individueller als auch auf Teamebene dann.
Wenn du so sagst beim Team, was wären da so, wenn man dieses Team Canvas oder ja. Timothy, hattest du
Timothy,
das gesagt?
Timothy, ja, das ist ein komisches Wort.
Timothy.
was sind da noch drin? Sowas wie Werte, ja. Dass man einfach mal über seine Werte spricht, wo man vielleicht immer so implizit annimmt, was dem anderen, was der anderen wichtig ist, aber man hat es noch nie ausgesprochen, dass man mal über persönliche Ziele auch spricht, die sich ja verändern können. Wenn ich jetzt ein kleines Kind habe, habe ich vielleicht im Moment andere Ziele und das Private ist mir jetzt noch wichtiger, als es vor 2 Jahren der Fall war. Ja. Dass man mal über gewisse Abläufe, Aktivitäten ausspricht und sagt, hey, ja, was haben wir für Wege zur Kommunikation? Manche sind total genervt vielleicht, weil irgendwie alles ständig auf Teams und WhatsApp und E-Mail und so weiter gleichzeitig passiert. Und allein sowas, was vielleicht erstmal so ein bisschen fachlich anmutet, was ja auch gut ist so als Einfallstor, aber das endet dann oft in sehr persönlichen Gesprächen, Diskussionen über die Zusammenarbeit, eben über Werte, Ziele, vielleicht auch über Rollenverteilung im Team. Also habe ich schon sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Super. Wenn ich sozusagen ein bisschen, du hattest ja angefangen und gesagt, es gibt ja mal so mehr die technischen Kompetenzen und die Future Work Skills, die du genannt hattest, hattest du ein bisschen in Anführungszeichen als weiche oder als die persönlichen bezeichnest, dann sehe ich sozusagen aus deinem Weltbild ein sehr positives Weltbild, ja, weil nämlich natürlich irgendwie KI, das geht nicht weg. KI hat eine riesen Möglichkeit, Dinge zu verbessern, Routineabläufe zu automatisieren, haben wir schon immer in den letzten 100, 150 Jahren gehabt. Und mit dem Zeitalter der Industrialisierung gab es eine ganze Menge auch an Möglichkeiten dafür, dass man sich auf was anderes konzentrieren kann. Und wenn ich mir so diese neuen Skills angucke, Lernen, Empathie, Selbstmanagement, Kreativität, unternehmerisches Denken, das sind jetzt alle Dinge, von denen ich mir keine Sorge mache, dass das die KI jetzt sofort übernimmt, weil das sind ja genau auch die, das, was uns als Menschen auszeichnet. Und das finde ich ein sehr schönes Menschenbild, von dem ich auch glaube, dass das in Zukunft, dass wir darauf sehr gut auch aufsetzen können. Wenn du jetzt, sagen wir mal, so drei Punkte noch zum Abschluss so mitgeben könntest, wo man sagt, fang damit an, berücksichtig das und seid in der Richtung mutig. Was wären das für Punkte, die du gerne unseren Hörern mitgeben würdest?
Also das erste ist sicherlich das Thema künstliche Intelligenz. Egal auf welchem Wissensstand man da gerade ist, sich das anzuschauen, da sich weiterzubilden. Ich mache jetzt gerade so einen Kurs, den ich angefangen habe dazu, so einen dreimonatigen. Also gibt es ja etliche Angebote mittlerweile im Internet, muss man ein bisschen prüfen. Aber da zu schauen, hey, wo kann ich mich da selbst entsprechend aufschlauen und einfach mal loslegen, ins Handeln kommen. Das zweite ist dann, wenn man irgendwie diesem Selbstoptimierungswahn verfallen ist oder vielleicht gerade dabei ist, zu sagen, hey, wo kann ich mich da bewusst rausnehmen? Wo kann ich eben nicht zu schauen? Oder wie jetzt ein Mensch, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber er hat mal gesagt, die Gefahr ist gar nicht so sehr, dass die Maschine so wird wie wir Menschen, sondern dass der Mensch so wird wie die Maschine. Also wenn man merkt irgendwie, ich bin ständig nur dabei, mich selbst zu optimieren, ich halte auch nichts von diesen ganzen Chips in den Kopf implantieren und so weiter. Wenn man da irgendwie Gefahr läuft, würde ich sagen, hey, stopp, konzentriere dich lieber auf deine wirklichen menschlichen Fähigkeiten. Was macht dich aus? Warum arbeitest du gerne mit anderen zusammen? Warum arbeiten andere gerne mit dir im Team zusammen? Und ja, das Letzte ist dann doch so ein bisschen dieses Thema Mut, auch wenn ich es nur selten in den Mund nehme, aber mal zu sagen, hey, wo war ich denn vielleicht in meinem Leben schon mal mutig? Wo habe ich mich mal was getraut? Sei es im Fußballverein, sei es, als ich meine Frau gefragt habe, ob sie mich heiraten will, etc. Und wie kann ich das vielleicht so auf den Alltag, auf den Beruf übertragen? Weil ich immer wieder sehr erstaunt bin, wo Menschen irgendwie in die Arbeit kommen und da erwarten, dass man ihnen genau sagt, was sie zu tun und zu lassen haben und so duckmäuserisch schon fast unterwegs sind und dann auf dem Fußballplatz oder wo auch immer im Kinderturnen sind sie auf einmal die Leute, die den Ton angeben, die das Ganze organisieren und da diesen Mut auch irgendwie in den beruflichen Alltag so zu bringen, das würde ich mir sehr wünschen.
Super. Du, das sind drei wunderbare Gedanken zum Abschluss. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast, für deine Gedanken und deine Überlegungen und Hinweise und Hints. Herzlichen Dank.
Danke dir für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht. Dankeschön.